Ja, hi, ich mache das jetzt hier einfach mal und versuche es ohne Skript und doppelten Boden und heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge des Incredulous Podcast. Die Frage, die ich mir gestellt habe, bevor ich das hier angefangen habe oder als ich mir überlegt habe, das hier anzufangen, ist, ob es überhaupt nötig ist und ob es überhaupt wichtig ist, dass es einen deutschen atheistischen Podcast gibt. Aber ich dachte dann erstens, ja, irgendwie schon. Und zweitens dachte ich, ich probiere es einfach mal aus. Und wenn nicht, dann halt nicht. Die erste Folge ist ja, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, in meiner langen Podcast-Hör-Laufbahn immer so eine Art Folge 0, in der man erstmal erzählt, was man eigentlich machen will, wo man hin will. Vielleicht auch schon, ja, welche Themen man so in nächster Zeit besprechen will. Und deswegen dachte ich, wird diese Folge 1 eben jetzt eigentlich die Folge 0. Also, warum ein deutscher atheistischer Podcast? Es gibt ziemlich viele tolle englischsprachige Podcasts und Quellen zu dem Thema, die mich auch lange begleitet haben auf meinem Weg raus aus dem christlichen Glauben hin zu, ja, zu meinem jetzigen Atheismus. Allerdings gibt es im Podcast-Bereich kaum etwas auf Deutsch. Es gibt zwar religiöse Podcasts und Podcasts, in denen Glaubensfragen diskutiert werden, aber so ein richtigen Podcast von einem richtigen Atheisten gibt es eigentlich nicht. Mir haben halt Podcasts dabei ziemlich geholfen, meinen Weg in Glaubensfragen zu finden und auch mich zu trauen, mein Unglauben vor mir selber zunächst einzugestehen. Also, es war eigentlich das Wichtigste, es vor mir selbst einzugestehen. Jetzt ist es zwar so, dass das in Deutschland. Also gerade wenn es auch um Eingestehen geht, ist es in Deutschland das Thema wahrscheinlich nicht so groß wie jetzt zum Beispiel in den USA, was ja wahrscheinlich auch widerspiegelt, warum das Angebot in den USA viel größer ist als in Deutschland. Aber ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass es auch dadurch schwieriger ist, gute Quellen zu finden, wenn man kein oder nicht so gut Englisch spricht, aber irgendwie Probleme dabei hat, sich selbst oder seinen Glauben selbst zu definieren oder sich selbst dann auch irgendwann als vielleicht als Atheisten zu definieren. Das heißt also, dieser Podcast hier wird für alle sein, die sich für das Thema interessieren, die auch dann gern was auf Deutsch hätten. Er soll nicht nur für Atheisten sein. Ich denke da vor allen Dingen auch an Leute, die vielleicht gerade auf dem Weg sind, irgendwohin, wohin auch immer. Sich fragen, was ist eigentlich mit meinem Glauben? Glaube ich an Gott? Warum glaube ich an Gott? Warum glaube ich vielleicht nicht mehr an Gott? Bin ich überhaupt noch Christ? Bin ich vielleicht irgendwas anderes? Was ist ein Atheist? Was ist ein Agnostiker? Gibt es Unterschiede? Wie kann ich mich bezeichnen? Ist es überhaupt wichtig, mir ein Label zu geben? Ich fände es halt schön, wenn der Podcast einen kleinen Beitrag dazu leistet, Menschen mit Zweifeln das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind und dass viele Gedanken, von denen man denkt, dass man der Einzige ist, der sie hat, bereits von anderen gedacht wurden und total legitim und sinnvoll sind. Das ist nämlich was, was für mich total der Augenöffner war, als ich angefangen habe, atheistische Podcasts zu hören und Podcasts zu hören oder auch Bücher zu lesen zu dem Thema, dass ich erkannt habe, Mann, ich bin echt nicht der Einzige, der irgendwie so komische Gedanken hat oder der jetzt irgendwie hier vom Glauben abfällt. Außerdem rede ich und diskutiere ich auch einfach gern über Glaubensfragen. Deshalb wären natürlich auch Themenvorschläge von euch Hörern, also wenn es überhaupt welche gibt. Jedenfalls, sollte es jemanden geben, der das hier hört, dann wäre es natürlich auch cool, wenn, ja, wenn es Themenvorschläge, Diskussionsvorschläge gibt von eurer Seite. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie persönlich soll ich eigentlich werden? Und ich dachte jetzt, dass es wahrscheinlich eigentlich schon gut ist, dass ich auch persönlich werde und erstmal so jetzt in der nullten Folge meine Geschichte als Atheist oder meine Geschichte kurz umreiße, wie es um meinen Glauben steht oder wie ich überhaupt dahin gekommen bin, irgendwann zu sagen, ich bin Atheist. Wobei ich mittlerweile eigentlich sogar eher einen anderen Begriff bevorzugen würde, aber da können wir ja später nochmal zukommen in den Episoden, in denen wir diskutieren oder in denen ich diskutiere, was überhaupt ein Atheist ist und warum man sich so nennen sollte oder warum nicht. So habe ich jetzt überhaupt einen sinnvollen Satz formuliert? Egal, ich mache jetzt einfach weiter. Also deswegen, ich dachte halt, ja, ich erzähle schon meine persönliche Geschichte. Jedenfalls kurz. Damit ihr auch wisst, wo ich herkomme. Also ich bin aufgewachsen in einer ziemlich, ja, doch streng gläubigen, von ihrem Glaubensbild her fundamentalistisch, würde ich schon fast sagen, Baptistenfamilie. Baptisten gehören zu den Freikirchen. Es ist eine protestantische, freikirchliche Richtung, die sich teilweise schon ziemlich stark von den Landeskirchen abgrenzt, also vor allen Dingen von der katholischen Kirche. Das wird jetzt im Moment teilweise ziemlich aufgeweicht, wo man merkt, man verliert so ein bisschen den Zulauf, wobei das, naja, wobei das auch noch ein bisschen komplexer ist, weil die Freikirchen wahrscheinlich eher Zulauf haben, wo die Landeskirchen ein bisschen oder ziemlich stark Mitglieder verlieren. Was auf jeden Fall aufweicht, ist die Grenze zwischen den einzelnen Freikirchen, weil man da sich ziemlich stark verbrüdert oder ziemlich viel verwischt, also viel auch übernommen wird aus den Herangehensweisen und Glaubensbildern aus den USA, also von den großen Freikirchen da. Also das Glaubensbild meiner Eltern war, hatte ich ja schon anklingen lassen, ziemlich konservativ. Also Gott hat die Welt natürlich geschaffen, eigentlich auch, auch wenn es immer so ein bisschen schwurbelig ausgedrückt wurde, aber eigentlich natürlich auch in 6 Tagen und am 7. Tag hat er dann geruht. Evolution ist nur eine Lüge von den bösen Wissenschaftlern, die wollen, dass keiner mehr an Gott glaubt und deswegen versuchen sie, Gott wegzuerklären, aber es ist eigentlich alles total sinnlos. Und wenn man ein bisschen Grips im Kopf hat, dann würde jeder merken, dass Evolutionstheorie völliger Quatsch ist und das alles überhaupt nicht funktionieren kann. Es gibt natürlich eine Hölle. Ja, Gott beobachtet dich immer, also wie Christopher Hitchens das ausdrücken würde. Ich lebte halt letztendlich meine ganze Kindheit in einer Art himmlischen Nordkorea. Also da war immer jemand, der mich die ganze Zeit beobachtet hat, immer beurteilt hat, was ich mache, ob ich mich richtig verhalte, ob ich mich schriftgemäß verhalte. Und man hat natürlich alles, was passiert ist, auf Gott bezogen. Also egal, ob du jetzt einen Parkplatz gefunden hast oder ob jemand irgendwie an Krebs erkrankt ist, hatte immer alles irgendwie mit Gott zu tun. Also es gab eigentlich nichts, was einfach so passiert ist. Jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Und also es wird da bestimmt auch in späteren Episoden noch Thema werden, war eigentlich mein Glauben und mein Gottesbild viel auch geprägt von Angst, was falsch zu machen und Angst in die Hölle zu kommen. Also die Hölle war sowas, was mir teilweise schlaflose Nächte als Kind bereitet hat, weil ich dachte, ich bin so schlecht, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich komme jetzt in die Hölle. Obwohl ich dann natürlich paradoxerweise eigentlich ein ziemlich liebevolles Elternhaus hatte. Also von meinen Eltern her nie explizit das Gefühl bekommen habe, ich mache was falsch. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, es ist okay, so wie ich bin. Nur halt eben, ja, da gab es halt immer noch diese Gottesinstanz, die dann halt mehr bewertet. Und ich will nur noch dazu sagen, dass ich weiß, dass meine Eltern das nicht böse gemeint haben, sondern es eigentlich wirklich gut mit mir gemeint, weil die natürlich dachten, ja, dass das halt wichtig ist, dass ich diesen Glauben, der ja heilsnotwendig ist, eben an die Hand bekomme. Jedenfalls habe ich mich dann schon relativ früh für Bio, für Biologie, für Tiere, für Natur und halt eben auch als kleiner Junge, also fast klischeehaft, für Dinosaurier interessiert. Und in dem Kontext waren natürlich Evolution und Erdzeitalter, vor allem geologische Erdzeitalter, schon immer ein Problem. Und ich erinnere mich noch ziemlich, ja, bildlich an die an die Momente, wo ich irgendwelche Tierfilme geguckt habe und dann immer so das Stöhnen meines Vaters im Nacken hatte, wenn es dann wieder darum ging, dass irgendwelche Formationen oder irgendwelche Tiere irgendwie evolutionär sich angepasst haben oder irgendwie, wenn von Millionen von Jahren die Rede war, dann gab es immer so ein süffisantes Stöhnen und diese süffisanten Bemerkungen in Bezug auf Naturwissenschaft, eben vor allen Dingen auf Biologie und Evolutionsbiologie, die durchzogen eigentlich meine gesamte Kindheit und die waren immer so Teil des Interesses, was ich auch an Biologie formuliert habe. Also sowas wie, ah ja, irgendwie sind dann alle Dinosaurier weggeflogen, wenn sich die Vögel aus denen entwickelt haben oder wenn sich Menschen aus Affen entwickelt haben, warum gibt es dann noch Affen? Also so typische Kreationisten. Themen halt und typische Kreationisten-Aussagen, die wir auch hier oder die ich auch in diesem Podcast gerne noch ausführlicher besprechen würde in späteren Episoden. Und ja, aber auf jeden Fall habe ich mich trotzdem weiter für Dinosaurier interessiert und habe dann so eine Art Verdrängung oder Doppeldenk praktiziert. Also ich habe dann teilweise einfach ausgeblendet, wenn in den Heften, ich hatte diese coolen, vielleicht kennt es ja jemand, diese Dinosaurier-Hefte, also die hießen, der Titel von den Zeitschriften war Dinosaurier. Und da ging es natürlich auch viel um Erdzeitalter. Das habe ich dann irgendwie verdrängt und ausgeblendet. Das hat irgendwie funktioniert. Das funktioniert, wenn man so, ja, wenn man in so einem festen Glauben aufwächst, lernt man irgendwie die unbequemen Sachen zu verdrängen. Das ist eigentlich wahrscheinlich total der interessante psychologische Effekt, über den man auch noch mal reden könnte. Ich hatte dann eine ziemlich lange Phase des einfachen Mitläufertums in der Gemeinde, wo ich allerdings die ganze Zeit, also jedenfalls so retrospektiv, weiß ich jetzt auch nicht, wie viel ich mir da erinnerungsmäßig dazu konstruiere, aber jedenfalls ziemlich, also die ganze Zeit so ein subtiles Gefühl hatte, dass die Hoffnung, die ich in den Glauben hatte, ständig enttäuscht wird. Also jedenfalls dann, als ich so alt war und reflexiver wurde. Also es bezog sich dann vor allen Dingen auf Gebete, also ich immer so irgendwie so ein bisschen. Oder wenn ich wirklich drüber nachgedacht hatte, das Gefühl hatte oder die Zweifel hatte, was jetzt eigentlich so Gebete wirklich bewirken, auch Gottes Einfluss auf mein Leben und meine Entscheidungen, also inwiefern das tatsächlich einen Einfluss hat oder inwiefern ich wirklich meine Entscheidungen eigentlich doch selber treffe. Dann hatte ich allerdings so eine ziemliche narzisstische Befriedigung durch die Einbringung in das Gemeindeleben, dann als ich so Teenager wurde und auch noch ein bisschen älter. Also ich habe dann zum Beispiel Weihnachtsmusicals geschrieben und hatte große Unterstützung dabei. Also so eine Gemeinde bietet ja auch eine großartige Plattform, sich selbst darzustellen und seinen Glauben selber darzustellen, was man für ein guter Christ ist. Ja, ich war dann eben schon auch deswegen sehr an die Gemeinde gebunden, also eben so vor allem so auf sozialer Ebene. Als mein Bruder dann aber angefangen hat, Theologie zu studieren und auch angefangen hat, dadurch unbequeme Fragen zu stellen, war ich ziemlich davon angezogen, dass er das gemacht hat. Also ich fand das toll. Ich hatte allerdings auch immer so ein bisschen Angst vor den Antworten, die eventuell auftauchen könnten, die ich mir eventuell selber geben würde. Also da ging es dann plötzlich darum, irgendwie sind die Sachen, die im Alten Testament stehen, wirklich passiert? Also gab es wirklich irgendwie die Mauern von Jericho, die eingestürzt sind? Gab es überhaupt den Turmbau zu Babel? Gab es Mose? Gab es, ja, ist das alles irgendwie überhaupt passiert? Ja. So Sachen, über die ich mir vorher nie Gedanken gemacht hatte, obwohl ich gerade jetzt mit meiner Beschäftigung mit der Natur eigentlich mir schon längst so eine Frage hätte selber stellen können, wo jetzt die ganzen Tierarten, ja, diese Millionen von Tierarten, die es gibt, ob die tatsächlich alle irgendwie auf der Arche waren und so. Aber so eine Frage habe ich mir, wie gesagt, wegen dieser Verdrängung und diesem Doppeldenk, den man dann irgendwie entwickelt, wenn man versucht, so ein rigides Glaubensbild sich aufrechtzuerhalten in einer realistischen Welt, die stellen sich dann einem einfach überhaupt nicht. Und mein Bruder hat es dann irgendwie aufgebrochen. Ja? Der hat dann eben an der Uni Theologie studiert, was ja auch ziemlich, ja, das ist ja ziemlich gefährlich so aus dem Weltbild. Es gibt natürlich baptistische, freikirchliche, theologische Seminare, wo es dann nicht ganz so gefährlich ist, Theologie zu studieren. Aber an der Uni ist natürlich sehr gefährlich, weil man da natürlich dann auch, ja, sein Glauben natürlich verlieren wird. Ist bei ihm übrigens nicht passiert. Also er hat ein sehr differenziertes Gottesbild, aber ich würde nicht sagen, dass er seinen Glauben verloren hat. Aber es hat auf jeden Fall was in mir angesprochen. Also es hat vor allen Dingen mit meinen subtilen Zweifeln irgendwie korrespondiert. Ich habe jedenfalls auch dadurch immer mehr das Gefühl bekommen, dass alles irgendwie nicht so einfach ist, wie es in der Sonntagsschule dargestellt wird. Also so ein sehr seichtes, sehr eindimensionales Gottesbild. Da würden mich wahrscheinlich viele meiner ehemaligen Gemeindemitglieder würden da sehr scharf widersprechen, aber ich empfinde es jetzt schon so. Ich hatte dann so mit ungefähr 18, hatte ich nochmal so eine Phase der extremen Frömmigkeit, wo es mir eine Zeit lang ziemlich schlecht ging, ich mir so fast so eine Art Glaubensneurose entwickelt hatte, bei dem gleichzeitigen Gefühl der unerfüllten religiösen Bedürfnisse. Also es war ganz komisch. Ich habe mich dann auch taufen lassen in der Zeit, weil war ich total fromm und habe mich ganz stark nach dieser heiligen Erfahrung Gottes gesehnt und immer aber auch trotzdem gleichzeitig gespürt, dass ich das irgendwie nicht bekomme auf die Weise, wie ich mir das so vorstelle, wie ich mir das gewünscht hätte. Ist jetzt natürlich auch ein Punkt, wo jetzt dann einige sagen würden, ja, siehst du, deswegen hat es natürlich auch nicht geklappt, weil du so klare Vorstellungen davon hattest, wie du Gott begegnen willst und deswegen kannst du es ja natürlich nicht schaffen, weil du musst dann irgendwie erstmal mit offenem Herzen daran und so, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass ich mit nicht offenem Herzen Gott gesucht habe, aber ist jetzt erstmal auch egal, da können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden oder sollten wir. Jedenfalls hatte ich dann diese extrem religiöse Phase, in der ich mich auch habe taufen lassen. So zeitgleich oder kurz danach habe ich dann aber auch angefangen, mich immer mehr so mit Kirchengeschichte und anderen Religionen vor allem zu beschäftigen. Und das hat dann schon dazu geführt, dass meine Fragen und Zweifel immer, immer eindringlicher wurden. Also auch gerade so die Beschäftigung mit anderen Religionen. Also ich habe mich auch ziemlich lange mit dem Islam dann beschäftigt und da hatte ich so Momente, wo ich dann irgendwie dachte, vor dem Text saß und dachte, ey, die glauben genauso fest daran, dass die Recht haben wie ich. Und warum sollte ich jetzt zufällig den richtigen Glauben haben? So in meiner kleinen, oder na okay, Baptisten sind nicht so klein, aber relativ gesehen kleinen Denomination unter Zehntausenden von christlichen Denominationen und dann auch noch so vielen anderen Religionen und dann irgendwie in Bezug auf Kirchengeschichte oder auch Glaubensgeschichte. Warum ist überhaupt das christliche Gottesbild diachron, also irgendwie, um mal so einen Klugscheißer-Begriff anzuwenden, warum ist es so wandelbar durch die Zeit? Ja, warum, wenn Gott so mächtig ist und wenn es so diesen einen Gott gibt, ja, einen Gott, einen Glaube, warum ist es so wandelbar? Warum verändert sich so vieles manchmal im Laufe von Jahren oder Jahrzehnten? Zum Beispiel habe ich als Jugendlicher Dungeons and Dragons gespielt, Rollenspiel gespielt, ja, und das war zu einer Zeit, wo meine Eltern hätten es ganz schlimm gefunden, wenn die das gewusst hätten, ja, das war irgendwie was vom Teufel oder auch Harry Potter oder so oder bestimmte Art von Musik und jetzt irgendwie so 15 Jahre später spielen meine Nichten auch Rollenspiel, ja, und sind total Herr-der-Ringe-Fans und das hat sich total gewandelt und der Pastor in deren Gemeinde ist auch Herr-der-Ringe-Fan und das wäre zu meiner Zeit, wo ich jugendlich war, überhaupt nicht vorstellbar gewesen und auf einmal ist es ganz anders und es verändert sich alles so schnell, ja, nicht nur die großen Fragen im Laufe der Jahrhunderte, die sich ja auch ändern, ja, auch irgendwie also so Sachen wie, war Christus überhaupt Gottes Sohn oder das ist ja auch alles überhaupt nicht eindeutig geklärt in den christlichen, verschiedenen christlichen Theologien. Und sowas hat mich dann schon zum Nachdenken gebracht. Ja, auch so, wer oder was ist Gott überhaupt? Wer ist diese Instanz, mit der ich dann irgendwie beim Beten spreche und ich weiß überhaupt nicht so richtig, an wen ich mich wenden soll? Warum wirkt die Welt so, als würde sie eigentlich auch ziemlich gut ohne Gott funktionieren? Wie wäre sie denn eigentlich mit Gott? Also mir hat noch nie jemand gezeigt, wie das so ist mit, also so richtig, ja. Und so eine Fragen sind dann aufgekommen und dann habe ich halt irgendwann angefangen zu studieren. Also ich habe Biologie studiert und Germanistik, zwei Fächer. Also das eine natürlich naturwissenschaftlich und in der Germanistik halt mit der Literaturwissenschaft eben auch ein Fach, in dem man sich sehr kritisch mit Literatur auseinandersetzt, mit der Entstehung von Literatur und eben auch dann die Bibel eben letztendlich auch nur als ein literarisches Werk ansieht, was man eben literaturwissenschaftlich auch behandeln kann. Ja, diese Fragen und die Gedanken, die dahinter stecken, die sind natürlich sehr komplex und sehr weit und das reiße ich jetzt hier nur an. Also das sind Sachen, womit ich ganze Episoden füllen könnte, was ich auch eigentlich gerne machen möchte. Also jedenfalls war das dann so, dass ich dann angefangen habe zu studieren und in dieser Zeit, also auch schon ein bisschen vorher natürlich, also es ist ja ein langer Weg, das sind ja nie so Sachen, die so ganz plötzlich einfach passieren, aber auch in der Beschäftigung jetzt immer mit Literatur, Theorie, Literaturwissenschaft und auch mit Biologie, also vor allem Evolutionsbiologie und die Einsicht, wie das tatsächlich alles funktioniert. Dass es nicht so ist, wie von meinen Eltern dargestellt, dass dann irgendwie die Evolutionsbiologen sagen, da hat es dann irgendwie Puff gemacht und dann war plötzlich eine neue Art da. Oder ja, also wie das dann halt so dargestellt wird, ne? Wie, also dann paaren sich dann irgendwie zwei Reptilien und dann entsteht aus dem Ei plötzlich ein Vogel, wie soll denn das gehen? Oder ein Hund bekommt doch nicht plötzlich Flügel oder sowas. Und so also ganz, die ganzen Misconceptions in Bezug auf Evolutionsbiologie habe ich dann tatsächlich durchschaut und verstanden, wie es eigentlich funktioniert und auch wenn man in die Tierwelt guckt, wie unglaublich überzeugend das alles ist. Also kann ich ja jetzt hier in der nullten Folge nicht so darstellen, aber da werde ich bestimmt auch nochmal drüber reden. Jedenfalls in der Beschäftigung mit diesen ganzen Themen habe ich dann immer mehr gemerkt, dass ich mein stark baptistisch geprägtes, enges Gottesbild immer mehr hingewandelt hat zu einem eher so, ja, pantheistisch, also vielleicht erst deistisch, dann pantheistischen, so spinozistischen Gottesbild. Also sowas so, ja, so mehr schwammig, schwurbelig, wo man halt mehr das schafft, auch diese ganzen Widersprüche, die sich ergeben, wenn man sich tatsächlich mit der Realität beschäftigt, besser sich reinfügen lassen. Hab dann aber irgendwann gemerkt, dass ich, ja, eigentlich gar nicht mehr an Gott glaube. Das hat aber dann noch richtig lange gedauert, bis ich geschafft habe, mir das selber einzugestehen. Also ich habe dann so gemerkt, so unterbewusst oder subtil beim Gebet, ja, da gab es dann so eine Szene im Krankenhaus, wo ich bei meinem Vater saß, der mit Krebs diagnostiziert wurde und er hat dann so gesagt, das waren Weihnachten, er hat dann gesagt, ja, jetzt ist erst recht gerade Weihnachten in so einer Zeit und jetzt ist Gott gerade nah und ich habe aber die ganze Zeit eigentlich gemerkt, dass er total Angst hat, ja, und sich das dann so Mechanismen sind, wo man sich das dann einredet, obwohl man vielleicht selber gar nicht daran glaubt und da hatte ich dann so ein ganz starkes Gefühl, dass das alles, ja, dass das alles nur so Mechanismen sind, um mit der Welt umzugehen. Und man sich vieles halt auch einredet einfach, oder hatte ich jedenfalls das Gefühl, ja. Das heißt ja nicht, dass ich recht habe. Außerdem hatte Gott irgendwie überhaupt keinen merklichen Einfluss auf mein Leben. Also ich habe meine Entscheidungen selber getroffen, die Sachen sind passiert, ja, ob ich gebetet habe oder nicht, sind halt Sachen einfach passiert. Und gerade so in Bezug aufs Biostudium habe ich gemerkt, dass eigentlich der Naturalismus reicht, um die Welt zu erklären oder eigentlich auch eine viel elegantere Methode ist, die Welt zu erklären. Ich habe aber trotzdem letztendlich so mehrere Jahre gebraucht, um mir selbst wirklich einzugestehen, dass ich nicht mehr an Gott glaube und dass ich ja Atheist bin. Also das war mit riesen Ängsten verbunden, auch das auszusprechen vor mir selbst erstmal, dass ich Atheist bin, dass ich nicht an Gott glaube, weil wir auch, ich glaube vor allem in den Freikirchen, diese Sünde wieder den Heiligen Geist haben, die auch so ziemlich schwammig ist, wo keiner so wirklich weiß, was das ist. Aber jedenfalls wurde mir dann immer so erzählt, dass es ist, wenn du mal an Gott geglaubt hast oder dich für Gott entschieden hast, auch in der Taufe, und dich dann von ihm abwendest, das ist eine Sünde, die wird dir niemals vergeben werden können. Und dann bist du verdammt, für alle Ewigkeiten in die Hölle zu kommen. Und da wurde dann natürlich meine kindliche Angst vor der Hölle wieder angesprochen. Das manchmal sogar immer noch so, wenn ich irgendwie im Bett liege und denke, oh, was ist, wenn das doch stimmt und ich jetzt verdammt bin für immer. Also das geht nie so ganz weg, ja. Das ist halt so ein richtiges Trauma in mir. Und deswegen hat das dann eben so lange auch gedauert, bis ich geschafft habe, mir das selber einzugestehen. Also ich bin zum Beispiel ewig um das Buch The God Delusion, der Gotteswahn auf Deutsch, von Richard Dawkins in der Buchhandlung rumgeschlichen, habe mich nicht getraut, da reinzugucken, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt anfange, das zu lesen, dann falle ich vom Glauben ab, weil ich das irgendwie schon so unterbewusst gespürt habe. Dann irgendwann habe ich es dann doch gemacht. Ich bin dann hingegangen, habe die ersten Seiten gelesen und dann war es okay, dachte ich, okay, Mist, ich glaube eigentlich gar nicht mehr an Gott, ja, der hat recht, was er hier schreibt, also schon auf den ersten Seiten. Und bin dann trotzdem noch ziemlich lange in der Gemeinde geblieben, also gerade wegen der sozialen Kontakte, die ja dann auch irgendwie alle wegbrechen, wenn man nicht mehr dahin geht. Ich war auch in so einer Puppenspieltheatergruppe, da gab es auch dann zum Schluss ziemlich viele Konflikte, weil ich dann irgendwie mich eigentlich am liebsten von den Stücken distanziert hätte, die wir gespielt haben, wenn es dann irgendwie um Jona ging oder um diese ganzen Völkermorde, die auch in der Bibel befohlen wurden im Namen Gottes. Da hätte ich mich immer am liebsten am Anfang vors Publikum hingestellt, hätte gesagt, Leute, ich will mich eigentlich hiervon distanzieren, ja. Und dann musste ich mich dann doch dazu entschließen, die Theatergruppe zu verlassen, die mir echt ziemlich am Herzen lag. Da habe ich dann auch eine ziemlich lange E-Mail geschrieben an meine Mitspieler. Und das erklärt, worauf dann auch überhaupt keine Antwort kam. Ja, das hat mich auch ziemlich verletzt. Aber es war irgendwie sowas, was man dann auch offenbar irgendwie vielleicht totgeschwiegen hat, ja, in der Gemeinde. Ich hatte dann danach eine ziemlich intensive Angry Atheist-Phase, also wo ich sehr, ja, das sehr lautstark auch mitgeteilt habe, dass ich jetzt nicht mehr an Gott glaube und auch immer, also bei jedem Gespräch, das fast irgendwie habe einfließen lassen. Das muss auch irgendwie auch ziemlich nervig gewesen sein. Also ich habe dann immer mit Spitzen kommentiert und den Glauben von meinen Geschwistern und so. Das war halt so eine Phase, wo ich mich sehr stark abgegrenzt habe plötzlich. Also mittlerweile glaube ich, dass ich moderater geworden bin. Also ich kann mehr Sachen einfach hinnehmen. Ich habe auch jetzt mittlerweile ein differenziertes Bild darüber, was Wahrheit überhaupt ist. Also dass es auch verschiedene Arten von Wahrheit gibt. Also abgesehen von der naturalistischen Wahrheit ist natürlich auch für jemanden, der an Gott glaubt und Gott erfährt, ist es natürlich für den auch eine Wahrheit. Ja, und die muss ich nicht in Frage stellen oder jedenfalls nicht auf eine aggressive oder gewaltsame Art und Weise. Ja, so in Abrissen kurz meine Geschichte. Wahrscheinlich sind es unglaublich viele Lücken. Ich weiß auch nicht, ob es plausibel klingt für jemanden, der mich nicht kennt. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Wie ihr gemerkt habt, gibt es ja jetzt allein in der 0. Folge, in der kurzen Vorstellung, oder ja, so kurz ist ja jetzt doch nicht geworden, wie ich dachte, unglaublich viele Themen, die man ansprechen könnte und die so einen Podcast füllen können, wenn euch das interessiert. Also wenn du einer Hörer, der du jetzt mich hörst, wenn dich das interessiert, dann wäre das natürlich toll, wenn ich auch Feedback bekomme. Und dann hätte ich auch richtig Lust, über solche Sachen zu reden. Also zum Beispiel könnte ich auch mir gut vorstellen, dass ich mal Leute interviewe, also Theologen oder vielleicht auch Leute aus meiner christlichen Vergangenheit, die wirklich sehr fest noch glauben, wenn die bereit sind dafür. Und dann wird das hier vielleicht tatsächlich eine ganz interessante Sache. In der nächsten Folge, also der ersten richtigen Folge, werde ich mich dann beschäftigen erstmal mit dem Begriff Atheismus überhaupt. Also was heißt es? Wer ist Atheist? Gibt es irgendwelche wichtigen Persönlichkeiten, die sich als Atheisten bezeichnen? Oder gibt es Persönlichkeiten, die sich nicht als Atheisten bezeichnen, obwohl sie eigentlich Atheisten sind? Ja, einfach mit dem Begriff beschäftigen und warum es relevant sein könnte, so ein Label überhaupt zu haben. So, ja, dann sage ich erstmal Tschüss, verabschiede mich. Bin gespannt, ob es überhaupt irgendjemand hört, ob es überhaupt jemanden interessiert. Und sage erstmal bis zum nächsten Mal.
Oh.